Wir hatten jetzt so viel furchtbare Nachrichten.
Kann alles sein, ja?
So viel schlechte Geschichten.
War das die Titelfolge?
Ja, genau.
Ist schon schneidig, ne?
Ich verlinke Ihnen die Geschichte.
Es gibt Kaffee Latte und alle diese Dinge. Eher wie wenn man so ein Kindersitz ins Einkaufswagen reinhängt.
Ein bemerkenswertes Stück.
Ja, na schauen wir mal.
Gewonnen ist gewonnen ist gewonnen.
Hinten noch ist man oft gescheit.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person, bei dem Podcast für Menschen, die keine Nachrichten mehr lesen wollen, aber trotzdem mitreden müssen. Maurer und Schick nennt sich das ganze Ding, mit dabei in dieser Woche Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und Thomas, wir haben gesagt, wir wollen in der Woche eine ordentliche Frauenquote erfüllen. Hast du schon ein kleines Aviso für unsere zuhörenden Personen, wen wir da alle drinnen haben wollen?
Naja, es bietet sich die ehemalige Ministerin Sophie Kamersin ein bisschen an.
Oh ja, das ist interessant. Sie macht gerade eine
länger aus der Öffentlichkeit nicht ganz freiwillig zurückgezogen hat. Jetzt wieder im Mittelpunkt der Berichterstattung.
Ja, ich würde sagen, auch einen Blick auf Beate Meindl-Reisinger könnten wir werfen. NEOS-Chefin, die hatten wir noch gar nicht in dem Podcast, glaube ich.
Ich glaube, die ist noch nicht vorkommen, ne?
Ja. Und dann gibt es da noch eine andere Frau, die haben wir mal sogar in die Titelfolge reingenommen. Kannst du dich an sie erinnern?
War das die Titelfolge, wo wir gesagt haben, dass wir diese Frau nicht mehr erwähnen?
Ja, genau, das war die Titelfolge.
Ja, na schauen wir mal, vielleicht entfällt es dir wieder. Genau.
Über die Salzburg-Wahl ist schon ganz viel geredet worden, aber noch nicht von allen Leuten. Und ich denke, wir zwei hätten da auch noch das eine oder andere Ding, das wir ausleuchten sollten in diesem Wahlergebnis. Wenn du jetzt dich zurückversetzt an den Sonntagabend, als du vor dem medialen Lagerfeuer gesessen bist und dir angeschaut hast, aha, da gehen die Balken auf, beziehungsweise hoch, da gehen die Balken überhaupt nicht auf. Was hat denn dich an diesem Salzburg-Ergebnis besonders überrascht?
Ja, dass die NEOS rausgeflogen sind, hat mich dann doch etwas baff gemacht, weil man hätte so den Eindruck gehabt, Salzburg wäre so eine, sagen wir, es ist eine Stadt und es gibt Kaffee Latte und alle diese Dinge, die, glaube ich, für NEOS wichtig sind. Und man hätte gemeint, das ist ein ganz guter Boden. Aber ich weiß es nicht, ich kenne die Salzburger Kommunalpolitik nicht gut genug. Vielleicht waren sie einfach ein bisschen blass in der Konstellation. Das ist ja ähnlich in Wien auch gerade, also wo der
Herr Wiederkehr heißt,
Bürgermeister Wiederkehr von der Kohl-Partei aus der Zeitung erfahren hat, dass sein Chef diesen Milliardenkredit der Wien-Energie zur Verfügung stellt.
Genau.
Also es ist, also ich meine, in Wien ist es klar. Also ich glaube, die Wiener SPÖ hat da eher das Gefühl, wenn sie einen Koalitionspartner haben, das ist eher wie wenn man so einen Kindersitz ins Einkaufswagen reinhängt und der hat ein Lenkrad und das Kind ist dabei beschäftigt und man kann in Ruhe die Einkäufe erledigen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Vorstellung einer funktionierenden Koalition aus Wiener SPÖ-Sicht. Da muss man sagen, war die Frau Vassilakou zumindest ein anderes Kaliber. Die hat zumindest ausreichend Hass auf sich gezogen, um ein Profil und eine Erinnerung an sich zu hinterlassen. Beim Herrn Wiederkehr sind die Würfel noch nicht endgültig gefallen, wird man sehen. Und in Salzburg hat es offenbar dann doch nicht genügt. Also da hat dann doch der Kommunismus den Liberalismus geschlagen, wobei Kommunismus wahrscheinlich eh auch ein Anführungszeichen benötigt in dem Zusammenhang.
Du wolltest Euphemismus sagen, um den letzten Reim auch noch fertig zu führen, oder?
Also Euphemismus plus könnte man die Bewegung nennen.
Genau, mein Kollege Georg Reiner hat in einem lesenswerten Leitartikel, den ich Ihnen verlinkt, nämlich geschrieben, warum sich eine Partei, die mit so viel vernünftigen Positionen in ihre Wahl geht, gemeint ist die KPÖ Plus, sich dann eben noch mit diesem Namen belastet. Ich verlinke Ihnen die Geschichte zum Nachdenken und Nachlesen, ein bemerkenswertes Stück meines Kollegen aus der Innenpolitik.
Es ist tatsächlich ein Rätsel, finde ich. Also ja. Pragmatisch wäre es wahrscheinlich am ehesten so, dass das halt eine Partei ist, die schon da war, wo es ein bisschen Strukturen gibt und an die man andocken könnte, was wahrscheinlich einfacher ist, als irgendwas auf der grünen Wiese zu errichten. Und wo halt mittlerweile halt, also die Altstalinisten sind, glaube ich, auch generationsbedingt mittlerweile größtenteils ausgestorben, wo halt grundsätzlich Leute ein bisschen angedockt haben, denen die SPÖ zu lasch ist und die aber jetzt sozusagen nicht eine reine, sich nicht nur bei Social Media ausreihen wollten. Und interessant ist ja, das ist ein bisschen auch der lange Arm der Eva Klawischnik, weil die KPÖ Plus in Salzburg besteht ja praktisch vollzählig aus der unter der Eva Klawischnik damals ausgeschlossenen grünen Parteijugend. Könnte man sich fragen, ob man den nicht lieber in der Partei behalten hätte. Aber das hinten noch ist man oft gescheiter.
Ja, der eindeutige Wahlsieger, jedenfalls nach Eigendefinition, war Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Er hat nämlich in der ZIP 2 gesagt, gewonnen ist gewonnen ist gewonnen. Also beim dritten Mal habe ich dann auch letztgültig verstanden, er sieht sich als Sieger dieser Wahl, wenngleich er durchaus beinahe im zweistelligen Prozentpunktebereich verloren hat. Er wird jetzt in eine Koalition gehen und hat dann aber einen bemerkenswerten Spin gemacht und gesagt, wenn man will, dass Corona-Strafen zurückgezahlt werden und das zur Koalitionsbedingung macht, dann schließt man eine Koalition mit uns aus. Also der Herr Haslauer ist ein wirklich brillanter Jurist, hat das also so formuliert, dass man zweimal nachdenken hat müssen, ob er jetzt echt noch irgendwie der FPÖ ein Fenster eröffnet, aber ich habe es nicht erkannt. Also das heißt, er will da offenbar einen anderen Mindestmaß an rechtsstaatlichen Kurs fahren, als es die ÖVP in Niederösterreich tut.
Ja, das werden wir sehen, was davon Taktik und was davon Überzeugung ist. Ich habe heute auch im Mittagsjournal schon gehört, dass ganz, ganz viele ÖVP-Funktionäre den Landeshauptmann bestürmen, es doch endlich einmal mit der FPÖ zu versuchen, war vielleicht auch irgendwie so eine Öse zum Einfallen für die Frau Swatzek, ne? Wenn man sich jetzt nicht drauf kapriziert, etwas ins Regierungsprogramm zu nehmen, was da dann der Verfassungsgerichtshof wieder ausschießen wird, dann das wäre zwar wahrscheinlich für den einfachen FPÖ-Protestwähler ein bisschen zu viel Pragmatismus. Andererseits haben es die Salzburger Blauen, glaube ich, den Corona nicht ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben, also so mittelgroß schon, dass man es lesen kann. Aber es war nicht so deklariert wie beim Herrn Udo, und man hat zumindest in Salzburg nicht ausgeschlossen, miteinander koalieren zu wollen, um dann durchzukoalieren. Also das wird es vielleicht leichter machen, ja. Aber Kaffeesudleserei, aber es wirkt so, als würde der Herr Haslauer lieber eine komplett entblutete SPÖ sich zur Brust nehmen, möglicherweise. Aber da hat wahrscheinlich auch die Bundespartei ein bisschen mitzureden, und ich glaube ja, dass sich die, habe ich eh schon mal gesagt, eher auf Blau-Schwarz im Bund rüsten und wahrscheinlich auch dem Landeshauptmann zureden werden, durch die eine oder andere liebenswerte Narretei eines blauen Koalitionspartners eventuell zu akzeptieren.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Schwarz-Blau geredet, und das macht uns jetzt halt den Sprung ins nächste Thema ganz einfach.
Aber entschuldige, ich finde dafür, dass die Kleine Zeitung ja ihren Hauptsitz in einer kommunistisch regierten Landeshauptstadt hat, haben wir ein bisschen zu wenig über den Kommunismus noch gesprochen, der jetzt über Salzburg.
Von Kai-Michael Dankl. Ja. Du meinst den Kommunismus à la Kai-Michael Dankl. Ja, ich finde ja bemerkenswert seine Aussagen. Er distanziert sich zum Beispiel ganz explizit vom steirischen Landtagsabgeordneten, dem Herrn Murg. Das ist zum Beispiel ein Mensch, der Weißrussland durchaus huldigt, der die Ukraine als Krüppelstaat bezeichnet, ja, ja. Der eigentlich all das personifiziert, wo die Leute sagen, beim Kommunismus bitte nicht anstreifen. Und wenn man da dann immer ein Bild dazu sucht, daher Murg wäre dann da immer für die Illustration gut.
Ja, ich glaube, das ist halt ein bisschen ein Problem eben mit diesem Andocken. Also erstens ist Kommunismus jetzt vielleicht wirklich nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht mehr der sexieste Begriff, den man einer Partei umhängen kann. Aber eben, wenn man jetzt die Partei schon hat, dann hat man natürlich solche Fossile automatisch ein bisschen mit. Es ist immer eine Frage des Prozentsatzes. Wenn man sozusagen eher ein linker Geselligkeitsverein ist, der in keinen Gremien sitzt und in keinen Landtagen und in keinen Gemeinderäten, dann ist es ein bisschen wurscht, ne? Dann hat man ein Stammlokal und man trifft sie und redet darüber, wie man die Welt besser machen könnte, und man weiß halt, der Murksi ist ein bisschen, lass ihn in Ruhe, ja, lass ihn vier trinken, er geht dann schon wieder. Aber wenn der dann in der Öffentlichkeit steht, ist es halt ein bisschen ein Problem.
Erzähl dann nachher noch was dazu.
Also off records, okay. Bitte, wir haben auch Sachen, die wir Ihnen nicht sagen. Wir sagen es nur.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Jetzt haben wir in dem Blog schon einiges über Schwarz-Blau gesprochen. Jetzt können wir gleich noch einmal über Schwarz-Blau sprechen. Ich brauche gar keine große, kunstvolle Brücke zu schlagen zum nächsten Thema, und zwar zum Gerichtsprozess gegen Sophie Kamersin. Disclaimer für zuhörende Personen: Wir sind jetzt noch vor dem zweiten Verhandlungstag. Das heißt, wir wissen nicht, ob jetzt da noch irgendwie der große Spin kommt, ob die große Offenbarung kommt oder vielleicht sogar noch irgendein Schuldeingeständnis. Jedenfalls die heute 56-jährige Ministerin, die von der ÖVP als offiziell parteilose Ministerin für Familie und Jugend geholt wurde, muss sich wegen des Verdachts auf schweren Betrug und wettbewerbsbeschränkende Absprachen vor einem Schöffensenat in Wien verantworten.
Ja, es kommt ja noch ein anderer Prozess dann in der Beinschabkause, aber das ist einmal das mit der Fortzahlung.
First things first, wie wir so sagen.
First things first, ja. Also da geht es um den Verdacht der widerrechtlichen Aneignung von Steuermitteln, nämlich dieser Fortzahlung des Ministergehalts, während daneben bereits auch wieder Geld verdient wurde und, soweit ich gehört habe, auch eine Luxusimmobilie errichtet. Und ich würde da natürlich der Rechtsprechung nicht vorgreifen, aber bemerkenswert war schon ein bisschen, da fand ich den Stil, dass sie dann gleich mal gesagt hat, sie wird Fragen des Staatsanwalts nicht beantworten, weil nämlich durch ihre Verhaftung ihr und ihre Familie Traumata zugefügt worden seien, wobei Familie mittlerweile eher doppeldeutiger Begriff ist. Also es könnte sich auch auf die ehemalige türkische Regierungsregel im Ganzen beziehen. Und das ist aber jetzt so, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich, und zwar mit einer ganz guten Indizienlage angeklagt bin, als allererstes den Staatsanwalt anpflaumen würde. Ob das jetzt, ich weiß nicht, wie bei Schacheröffnungen, ob es da so Bücher gibt über Prozesseröffnungen, ob das eine Variante ist, die gelehrt wird unter Strafverteidigern. Ich glaube fast nicht. Das wirkt eher ein bisschen wie eine betuchte Dame, die empört nach dem Geschäftsführer ruft, weil der Kölner bei ihr kassieren wollte.
Ich muss jetzt tatsächlich den Rechtsanwalt West, der sie vertritt, fast ein wenig in Schutz nehmen. Der vertritt nämlich auch Karl-Heinz Grasser. Und bemerkenswert ist schon an sehr, sehr vielen Prozessen, die der Herr West führt, die gehen, auch wenn man objektiv das Ganze betrachtet und sich hinterfragt, was ist das für eine Prozessstrategie, sie gehen manchmal gar nicht so schlecht für seine Angeklagten aus.
Okay.
Grasser ist jetzt nicht so das Präzedenzding.
Aber vielleicht werden wir eines Tages eine 8-teilige Netflix-Serie über seine Prozesstaktik sehen.
Ja.
Brilliant Minds oder sowas.
Ja, wer dann Karl-Heinz Grasser, wie Sophie Kamersin spielt, da bist du jetzt schauspielerisch besser bewandert, hast schon Tipps für die Besetzungsrollen?
Ja, der Moretti spielt alles.
Das wäre jetzt irgendwie der Letzte gewesen, auf den ich raufkomme. Da ist auch Tiroler, so wie Karl-Heinz Grasser. Gut, sei es drum. Wir möchten ausdrücklich nochmal auf die Unschuldsvermutung von Sophie Kamersin hinweisen. Nicht nur aus medienrechtlichen, sondern auch grundsätzlichen Gründen.
Jawohl.
Schadet in der Republik nicht, wenn man nämlich auch mal darauf hinweist, dass aus diesem ganzen 450.000 Seiten starken Akt, den der Ibiza-Video zur Folge hatte, ja auch noch ja, die eine oder andere Person unbescholten herausgehen könnte.
Kann alles sein, ja. Wird vielleicht auch davon abhängen, wohin das Justizministerium in Zukunft resortiert.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
US-Präsident Joe Biden stellt sich der Wiederwahl. Mit einem 3-minütigen Video verkündet der Demokrat Joe Biden seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024. Er könnte dann neuerlich Donald Trump von den Republikanern gegenüberstehen. Bemerkenswert an dieser Geschichte ist allerdings noch was anderes. Sollte Biden gewählt werden und bis zum Ende seiner Amtszeit, und das bitte jetzt nicht despektierlich auslegen, das muss man einfach sagen, leben, dann wäre er dann 86 Jahre alt. In Österreich schaffst du es nicht einmal den Kehrwert, mit 68 noch einmal in der Regel zu arbeiten. Das ist schon eine bemerkenswerte Fitness im hohen Alter.
Ja, aber wie gesagt, also ich möchte auch nicht ageistisch klingen, aber es ist schon schneidig. Ne? Also es ist ja doch ein Alter, wo der eine oder die andere langsam dran denkt, ein bisschen kürzer zu treten. Ich weiß nicht, wie alt der Benedikt war, als er den Papsthut an den Nagel gehängt hat.
Let me take a look.
Die Mitra, so heißt es, die Mitra an den Nagel gehängt hat. Was ja praktisch der Gegentrend gewesen wäre, dass Päpste nicht mehr im Amt sterben. Aber ja, es ist, für Biden ist natürlich jetzt nicht immer 100% konsistent, wenn er was öffentlich sagt. Vermittelt aber mir zumindest schon nach wie vor den Eindruck, dass er irgendwie im Großen und Ganzen seine 7 Zwetschgen beisammen hat. Aber wie gesagt, es ist ehrgeizig. Ich meine, der Trump ist aber dann auch nicht mehr sehr viel jünger, wenn er tatsächlich sich zur Wiederwahl stellt.
Ich weiß nicht, ob Teile von Donald Trump gleich altern, die andere Teile von Donald Trump, das ist so irgendwie dieses Phänomen, das man schon von Cher kennt, die ja auch zum Teil noch immer, ich glaube, erst 7 bis 8 Jahre alt ist oder so. Jedenfalls Kardinal Ratzinger, späterer Papst Benedikt, trat eben im Alter von 86 Jahren vom Amt des Papstes zurück.
Achso, da hätte, also dritte Amtszeit hätte er beiden sowieso nicht, das sieht die Verfassung nicht vor, also 86 würde er dann gar nicht werden im Amt.
Ja, genau.
Wenn wir sagen, 86 ist eine vernünftige Grenze,
ja,
sollte man vielleicht dem Xi Jinping einmal sagen. Aber der hat da auch noch ein paar Meter bis dorthin.
Oh my goodness.
Man könnte diesem Podcast ja unterstellen, dass wir eine Verwille für Fake News haben, beziehungsweise für die Verbreiter von Fake News. Und es geht noch einmal ganz, ganz kurz um Tucker Carlson, legendären, du würdest nie Moderator oder Journalisten von Fox News dazu sagen, sondern einfach nur Menschen, der dort auftritt.
Ja, ein Moderator kann man sagen, eventuell. Aber Fox News hat ja selbst einmal in einer Klage damit argumentiert, dass sie ein reiner Unterhaltungssender sind. Sie hassen nur zufällig Fox News.
Genau, und besagter, sehr prominenter Entertainer Tucker Carlson muss jetzt dort den Regietisch bzw. den Moderationstisch räumen.
Also nicht nur räumen, sie haben einen unterm Arsch weggezogen, kann man praktisch sagen.
Du kannst es sagen, ja.
Tucker Carlson war jetzt nicht nur ein Entertainer, sondern wer ihn nicht kennt, wirklich ein Lugenschippel und Hetzer und Polemiker der Sonderklasse. Und ist jetzt halt mit dieser Dominion-Klage auch mit irgendwie ins Kreuzfeuer geraten, weil auch von ihm diese internen Meldungen da waren, dass er diesen ganzen Quatsch mit der gestohlenen Wahl keine Sekunden glaubt hat, dass er auch Donald Trump verabscheut und so weiter. Er ist ihm zwar jetzt gerade vor einer knappen Woche nochmal bei einem Interview wirklich, um nicht sozusagen, er ist ihm hündisch, möchte ich sagen, begegnet. Und das hat dann aber offenbar doch nichts genutzt. Es gibt ja auch Gerüchte, vielleicht wäre der klassische Grund, warum Fox News, männliche Fox News Moderatoren plötzlich sich in der Pension wiederfinden, ist eigentlich sexueller Übergriff. Aber da wollen wir nicht vorgreifen. Jedenfalls hat er sich am Freitagabend noch verabschiedet mit "Wir sehen uns am Montag". Und am Montag war das Einzige, was er gesehen hat, der Pförtner, der ihm seine Schlüsselkarten genommen hat. Also auch eine Überraschungsentscheidung, ob jetzt Fox News als ein geläuterter Sender, der die Fackel der Aufklärung in die amerikanischen Haushalte trägt, daraus hervorgehen wird, das wagt man zu bezweifeln, weil man ja auch aus diesen aufgekommenen internen Nachrichten weiß, dass der Hauptgrund, warum sie diese Lüge verbreitet haben, war, dass ihre Zuschauer das hören wollen und man berichtet halt, was der Zuschauer hören will. Also da wird sich nicht viel ändern. Und
Tucker Carlson könnte es ja künftig auch gut gehen. Man hört es zumindest, beziehungsweise kann es auf Telegram lesen. Wladimir Solovyov, ich würde mal sagen Kreml-Propagandist, schrieb dort nämlich: "Lieber Herr Tucker Carlson, wir bieten Ihnen gerne einen Job an, falls Sie als Moderator oder Host weitermachen wollen." Also Russia Today bzw. RT heißt das ganze Ding ja jetzt. Die würden da offenbar einen Sendeplatz für Tucker Carlson freischaufeln. Passen würde es für Carlson bestens und vermutlich könnte er sich ja auch, so wie Steven Seagal, Gérard Depardieu und andere Prominente, dann auch noch einen russischen Pass checken.
Das ging jetzt sicher leicht. Es ist ja lustig, das wäre ja, also an und für sich wäre das ja ein satirischer Einfall. Also wenn der Jon Stewart vor ein paar Jahren gesagt hätte, Tucker Carlson geht jetzt ins russische Staatsfernsehen, wäre das eine Zuspitzung des, wie ja viele sehr weit rechte politische Bewegungen, finden ja die Republikaner momentan auch Putin eigentlich viel knuspriger als die Ukraine. Und also dieses reaktionäre Gebräu aus aufgandelndem Patriotismus und Frauenfeindlichkeit und vor allem Schwulen- und Transfeindlichkeit und Kulturkrieg, das imponiert ja auch bei uns vielen. Wir haben ja auch eine Partei, die einen Kooperationsvertrag mit der Partei von Putin hat. Und der Tucker Carlson hat sich da sehr aus dem Fenster gelernt. Also insofern wäre er erstklassig qualifiziert. Ich glaube nur, der war von Haus aus, der kommt aus stinkreichem Haus, hat sich jetzt, glaube ich, über Jahre mit Lügen und Hetzen noch sehr viel mehr dazu verdient. Ob der jetzt direkt eine Dacia irgendwo in Magnitogorsk als sein Rententraum sieht, das wage ich zu bezweifeln.
Wir hatten jetzt so viele furchtbare Nachrichten, so viele schlechte Geschichten aus der Welt. Und möchte ich mit der Erinnerung an eine Person enden, die einfach wunderbar war. Harry Belafonte ist dieser Tage auch verstorben. Hohes Alter erreicht, aber bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert, beziehungsweise noch darüber hinausgehend, ein Vorkämpfer für Menschenrechte, für People of Color, aber eben auch ein fantastischer Musiker.
Ja, und absoluter Sympathieträger und vielleicht, damit es nicht zu positiv wird, zeitgeschichtlich, Anfang der 80er ist er in Linz nicht in einer Disco eingelassen worden, weil es dort keine Neger eingelassen. Also das war der österreichische Beitrag zum Kampf um Rechte von People of Color.
Ja, mit dieser doch nicht so schönen Erinnerung lassen wir Sie zurück, damit Sie noch was Schönes nachhören können. Ein wunderbares Stück, bei dem im Tim Burton-Film Beetlejuice dann die Leute einfach besessen werden, verlinke ich Ihnen hinten nach rein. Ein sehenswertes Stück Zeitgeschichte, das wir da gefunden haben. Andere Zeitgeschichte spielt sich gerade laufend und live ab, und zwar auf www.kleinezeitung.at. Einfach mal vorbeischauen und die aktuellsten News checken. Und falls Sie dann genug von den News haben, einfach auf www.thomasmaurer.at reinchecken. Dort finden Sie allerlei Termine. Ich glaube, demnächst ist auch dein Programm für den Herbst fertig, zumindest ein Terminprogramm. Da kann man sich schon vorbestellen, die Sitzplatzkarten für die Staatskünstler. Gehe ich da recht in Ordnung?
Die Staatskünstler gibt es was Neues im Herbst, ja.
Ja, wunderbar. Bei uns gibt es jetzt was Altes, und zwar eine Verabschiedung, wie Sie gewohnt sind.